Abend schon gehört. Die Freiheit ist der Christus in Person. Wenn der Sohn euch frei macht, hat er gesagt im Johannesbrief, Kapitel 8, dann seid ihr wirklich frei. Der Mensch strebt nach Freiheit, schon solange es ihn gibt. Und jetzt ist eben die Frage, was ist die wahre Freiheit? Wir haben es schon gehört, wir haben es gesungen. Wie viele Glaubende, auf die möchte ich mich eigentlich beschränken, wie viele Glaubende gibt es in dieser Welt, die meinen, sie seien frei? In Wirklichkeit aber sind sie versklavt in Religionssystemen, in Sekten, Kirchen, Gemeinschaften, was immer es da geben mag. Man ist unter geistlichen Zwängen und seit Paulus, kann man meinen, seit Paulus den Galaterbrief schrieb, hat sich in diesem Punkt nichts geändert. Und deswegen, aus diesem Grund, ist der Galaterbrief, besonders eben auch die Verse Kapitel 5, 1 bis 6, um die es heute gehen soll, ganz besonders markant und gleichzeitig zeitgemäß. Wir dürfen also nicht glauben, dass diese Worte, die schon seit rund 2000 Jahren in unserer Bibel stehen, veraltet sind. Im Gegenteil, es ist höchst aktuell, wie wir sehen werden. Ich möchte diese Verse zunächst einmal lesen, Galater 5, 1 bis 6, nach einer alternativen Übersetzung. Und wer es mitverfolgen will in seiner Bibel, merkt vielleicht hier und da das eine oder andere, was da anders klingen mag, als du das bisher gewohnt gewesen bist. Also Galater 5, 1 bis 6, sagt Paulus, für die Freiheit befreite uns Christus. Steht daher fest und seid nicht nochmals in einem Joch der Sklaverei festgehalten. Siehe ich, Paulus, ich sage euch, dass, wenn ihr beschnitten würdet, Christus euch nichts nützen wird. Ich bezeuge aber nochmals jedem beschnittenen Menschen, dass er Schuldner ist, das ganze Gesetz zu tun. Ihr wurdet unwirksam gemacht, weg von Christus, die ihr im Gesetz gerechtfertigt sein wollt. Ihr fielt aus der Gnade. Denn wir sind im Geist aus Treue, erwartungsvoll auf die Erwartung der Gerechtigkeit ausgerichtet. Denn in Christus Jesus ist weder Beschneidung zu etwas stark noch Unbeschnittenheit, sondern durch Liebe innen wirkende Treue. Das klingt vielleicht etwas seltsam, gewöhnungsbedürftig, aber wir wollen uns das der Reihe nach anschauen. Es hat einen tiefen Sinn. Ja, Paulus spricht also hier von der Freiheit, für die uns Christus frei gemacht hat. Für die Freiheit, man muss diesen Artikel betonen, für die Freiheit befreite uns Christus. Das ist eine ganz bestimmte Freiheit. Die Freiheit in und mit Christus. Steht daher fest und seid nicht nochmals, auch wichtig, in einem Joch der Sklaverei festgehalten. Jetzt kann man sagen, wenn das so ist und ich das im absoluten Sinne glaube, dann sind die Leute doch Leute, die machen können, was sie wollen. Wenn du absolut frei bist, kannst du machen, was du willst. Diese Freiheit, die uns hier beschrieben wird, ist keine schrankenlose Freiheit, kein hemmungsloses Leben, keine gesetzlose Existenz, sondern es ist eine Freiheit auf einer ganz anderen Ebene, wie wir gleich noch sehen werden. Es ist eine Freiheit, die das Ziel, wie wir gehört haben in der Einleitung, der ganzen Schöpfung ist. Die ganze Schöpfung. Auch jede Kuh und jeder Grashalm, ich möchte es mal ganz krass ausdrücken, kommt in diese Freiheit. Das ist das Ziel. Das haben wir auch gehört. Wir sind erwartungsgemäß darauf ausgerichtet. Darüber sprechen wir später noch. Und in Galater 5, Vers 13 sagt dann Paulus, denn ihr wurdet aufgrund der Freiheit berufen. Ein ganz wichtiger Satz, Brüder. Allein gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern Sklave bedient wie Sklaven einander durch die Liebe. Hier erkennen wir ganz wichtig, dass diese Freiheit eben kein Grund ist, hemmungslos zu leben. Und wir werden es auch noch erklären im Verlauf dieser Stunde. Und es ist noch etwas wichtig. Er sagt hier, aufgrund dieser Freiheit wurden wir berufen. Da muss man drüber nachdenken. Das heißt doch mit anderen Worten nichts anderes. Die Berufung der Leibesgemeinde setzt diese Freiheit voraus. Oder mit anderen Worten, wenn wir nicht frei wären, hätten wir auch keine Berufung. Ich möchte, wie unser Bruder Reinhold, auch das Alte Testament nicht missen und mit zwei Beispielen aus dem Alten Testament diesen Sonderstatus der Freiheit in Christus auf eine ganz besondere Weise beleuchten. In 1. Mose 12 hören wir von Abraham, bevor er Abraham hieß, dass er von Gott in einen solchen Sonderstatus der Freiheit hineingeschickt wurde, mit einem ganz bestimmten Begriff. Nämlich, Gott gab ihm die Anweisung, gehe für dich. Das ist im Hebräischen ein ganz bestimmter Ausdruck, ich erspare mir das. Gehe für dich. Das heißt, der Abraham musste in die Freiheit gehen, in die Freiheit von seiner Umgebung heraus, zunächst aus dem babylonischen Teil, in dem er gelebt hat, mit seiner gesamten Familie. Das Alte Testament erweckt ja den Eindruck, und es steht auch so dort, dass der Vater von Abraham eigentlich derjenige war, der den Auszug begonnen hat. Aber wir erkennen in Verbindung mit dem Hebräerbrief und auch dem Römerbrief und auch der Zielsetzung, die Abraham erhalten hat, dass es hier eine Gottesbestimmung gewesen ist. Und wichtig war, der Abraham sollte aus diesen Bindungen, in denen er war ja ein Götzendiener, in einer götzendienerischen Umgebung, sollte er herausgehen. Also gehe für dich, lass das alles hinter dir, die Gegend, in der du da wohnst. Und diesen Auftrag hat er nochmal erhalten, später dann, als sie in Haran waren, wenn wir die Landkarte im Sinn haben, also sie sind von so unten, Südosten nach Nordwesten gezogen, bis Haran. Dort haben sie eine Weile gewohnt, dort starb auch der Vater von Abraham. Und dann sind sie nur Abraham mit seiner Familie und dem Lot, seinem Neffen, wieder nach Südwesten gezogen, Richtung Kanaan. Also in diesem grünen Halbmond, sagt man glaube ich dazu, sind sie gewandert. Also geh da raus aus dem Babylonischen, dem Chaldäischen, nach Haran, aber da war immer noch die ganze Familie dabei. Dann gibt es wieder den Auftrag, jetzt verlasse auch das und geh nach Kanaan. Also alle Bindungen, die Abraham hatte, und er lebt ja als Fremdling in diesem Land, wie wir hier schon ausgiebig besprochen haben, diese Bindungen musste er verlassen. Das war Grundbedingung für seine Berufung. Ohne diese Freiheit, ohne das Geh für dich, hätte er diese Berufung nicht erhalten können. Das zweite Beispiel finden wir im Lied der Lieder, gemeinhin Hohes Lied genannt. In Hebräisch heißt es Lied der Lieder. Und in diesem Lied der Lieder haben wir eine wunderbare Darstellung der Leibesgemeinde mit der Geliebten, der Sulamit, und ihrem Freund, ein Bild auf Christus. Also wir finden eine herrliche Liebesgeschichte. Für manche ist es nur eine Liebesgeschichte, wie so ein Liebesroman, Groschenroman um die Ecke. Aber für die Bibelkenner ist es eine ganz christliche Liebesgeschichte, prophetisch dargestellt für Christus und seine Leibesgemeinde. Und im Kapitel 2, Vers 10 sagt jetzt dieser Freund, der Christus, zu seiner Geliebten Sulamit auch das Gleiche. Er fügt aber noch was hinzu. Er sagt vorher, erstehe oder steh auf, erstehe für dich. Kumi, das hast du ja schon gehört, als Jesus die Talita erweckt hat. Da steht dann in unserer Bibel sogar drin, Talita Kumi oder Talita Kum. Das haben die transkribiert, heißt das, glaube ich, also nicht übersetzt, sondern übertragen in unsere Buchstaben. Und genau das sagt Jesus, der Freund im Hohen Lied, im Lied der Lieder, zu seiner Geliebten Sulamit und sagt, erstehe und füge noch hinzu für dich. Er stehe für dich, sagt er noch, und, wie standen sie, und gehe für dich. Verstehst du, genau der gleiche Auftrag, den Abraham hatte, noch mit diesem Zusatz. Also auch hier sehen wir, wenn wir das prophetisch deuten wollen, dass die Geliebte, die Leibesgemeinde des Christus für sich aufstehen und für sich gehen soll. Prophetisch gesehen heißt das also, wir sind an keine Organisation, an keine Religion, wir werden es noch näher beleuchten, an keine Religionsgesetze gebunden, egal was es sein mag. Und deswegen, das war das Anliegen des Paulus hier im Galater 5, im ganzen Galaterbrief. Und besonders 5 sagt er jetzt, also ihr seid jetzt frei im Christus und jetzt wollt ihr nochmal in ein Joch der Sklaverei hineingehen. Also Galater 3, Vers 13 heißt es ja, Christus hat uns herausgekauft. Er hat uns herausgekauft aus dem Fluch des Gesetzes. Im Nahzusammenhang ist natürlich hier das Gesetz vom Sinai gemeint, keine Frage. Aber wir können auch den Tenor finden im Galaterbrief, ja in den gesamten paulinischen Briefen ganz besonders, dass er jede menschliche Bindung damit meint. Gerade 1. Korinther 10 ist auch wichtig, wenn es um das Fleischessen geht. Da kann man das feststellen, weil dort auch die Nationenleute von den gleichen Bindungen betroffen sind. Also es geht um eine religiöse Bindung, um es mal so zu nennen. Und hier ganz explizit um das Gesetz von Sinai, weil da eben Leute waren, die gesagt haben, ihr müsst euch wieder beschneiden lassen, wir werden das mal einmal lesen. Und jetzt sind wir herausgekauft, sagt Paulus, Galater 3, 13, aus diesem Fluch des Gesetzes und haben einen ganz neuen Stand. Wir haben einen ganz neuen Stand. So wie Abraham, geh für dich. So wie die Sulamit, geh für dich, erstehe für dich. Du hast keine Bindungen an das Vergangene. Weder Religionsgesetze noch das Gesetz von Sinai haben uns irgendetwas zu sagen. Wir sind in Christus frei. Und da kommt noch etwas dazu. Diese Sklaverei, von der er spricht, lasst euch nicht nochmals versklaven und festhalten in diesem Joch der Sklaverei. Das heißt doch auch, in dem Joch der Sklaverei, des Gesetzes, der Sünde und des Todes, wo alle Menschen gefangen sind, ist die Leibesgemeinde nicht mehr gefangen. Denk an Römer 6. Rechnet euch nach Befehlung für gestorben. Wir sind also aus diesem Gesetz vom Sinai befreit. Wir sind befreit vom Gesetz der Sünde und des Todes. Römer 8, Vers 2. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus, in, ganz wichtig, wird heute auch nochmal erläutert, in Christus befreie dich vom Gesetz der Verfehlung und des Todes. Ist das nicht herrlich? Und jetzt macht Paulus im Römer 6 einen großen Fehler, denn er sagt uns hier oder nennt uns einen Widerspruch. Jetzt haben wir gelernt vom Abraham, von der Sulamit, wir haben von Paulus gelernt, wir sind frei in Christus. Wir sind in Christus frei von religiösen Bindungen, Gesetzen und Ähnlichem. Und jetzt schreibt er im Römerbrief 6, Vers 18, ja, ihr seid frei gemacht worden, weg von der Verfehlung. Ihr seid der Gerechtigkeit versklavt worden. Kannst du das verstehen? Manche nicken, ja. Also hat uns jemand frei gemacht, um Sklaven zu werden? Das ist da ein Widerspruch. Also da muss man drüber nachdenken. Ich habe mal den Satz geprägt, die Sklaverei des Christus ist höchste Freiheit. Ist ja auch ein Widerspruch. Aber eben ein Widerspruch, der sich auflöst, wenn man ganz bestimmte Dinge bedenkt. Also wir sind weg von der Verfehlung freigemacht worden, Römer 8, 6, 18. Und jetzt der Gerechtigkeit versklavt. Wer ist denn die Gerechtigkeit? Der Christus. Er ist die Gerechtigkeit. Also wenn es um die Personifizierung von Gerechtigkeit, Weisheit, Liebe geht und all diesen Dingen, da müssen wir immer den Artikel betonen. Die Gerechtigkeit, die Freiheit, die Liebe. Weil über Liebe, Gerechtigkeit, Freiheit reden alle und meinen was ganz anderes, sondern wir meinen eine ganz bestimmte, die in Christus Person ist, das ist die Freiheit. Und die gibt es nur einmal. So, und jetzt sagt Paulus in 1. Korinther 7, 22, um diesen Widerspruch aufzuklären, er sagt zu den Leuten in Korinth, denn es gab ja damals auch buchstäbliche Sklaven, das müssen wir mit bedenken, er sagt zu der Versammlung in Korinth, 1. Korinther 7, 22, denn der im Herrn berufene Sklave ist ein Befreier des Herrn. Gleicherweise ist der berufene Freie ein Sklave des Herrn. Verstehst du? Es ist irgendwie ein Denken um die Ecke, mag ich so vielleicht sagen. Also der buchstäbliche Sklave ist Sklave geblieben. Er hat ja seinen Beruf nicht aufgegeben und wurde jetzt geistlicherweise ein Freier in Christus. Der freie Herr, bei dem dieser Sklave angestellt war, der wurde durch das Christsein oder Christwerden ein Sklave dieses Christus, obwohl er noch ein freier Herr aus seiner irdischen Bindung war. Merkst du etwas? Die irdische Bindung ist völlig losgelöst von der geistlichen Freiheit oder der geistlichen Sklaverei, was ja dasselbe ist. Wir müssen also uns das wie folgt vorstellen, um es nochmal plastisch zu schildern. Es geht hier um eine, bei dieser Freiheit in Christus, um eine Bindung auf höherer Ebene. Das heißt, wir haben eine Bindung auf niederer Ebene, hier in unserer sichtbaren Welt. Hier sind wir Angestellte, Chefs, Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger, reiche Leute, also alles, was es also gibt, sind nur auf dieser Ebene, hat mit Christus nichts zu tun. Dann kommt die Befreiung in Christus hinein und gleichzeitig deine Sklaverei. Da werden wir erhoben auf einen höheren Stand. Also eine Bindung auf höherer Ebene ist die Freiheit in Christus. Und jetzt soll ein Befreier in Christus, der auf dieser höheren Ebene Sklave geworden ist, des Christus eine absolute Freiheit genießt, innerhalb dieser Sklaverei nicht wieder zurück in seine irdische Bindung, aus der er doch befreit worden ist. Das will Paulus hier den Galatern deutlich machen. Und nochmal ins Alte Testament. Dort haben wir ein Beispiel dafür, wie schon im Gesetz dieser Gedanke geregelt war. Wenn jemand einen hebräischen Sklaven gekauft hatte, musste er ihn im 7. Jahr wieder freilassen. Ein hebräischer Sklave durfte nicht für immer Sklave sein. Er musste im 7. Jahr freigelassen werden. Und jetzt ist das Seltsame passiert, dass mancher Sklave gesagt hat, also bei meinem Herrn geht es mir viel, viel besser als früher in meiner Freiheit. Da habe ich unter der Brücke geschlafen und musste von Abfällen leben. Jetzt habe ich ein Bett und kriege jeden Tag was zu essen. Also ich bleibe bei meinem Herrn, da geht es mir viel, viel besser. Und jetzt wurde nach dem Gesetz, wurde Mose 21, kannst du das nachlesen, wurde der Sklave genommen, an die Tür gestellt, an den Türpfosten, mit einem Frieden, so wo man Löcher in Leder sticht, wurde ein Loch ins Ohr gemacht. Also, klingt brutal, aber es war halt so im Gesetz festgelegt. Er wurde mit dem Frieden durchbohrt an der Tür, am Türpfosten. Und ab diesem Moment hatte er seine menschliche Freiheit verloren. Er war eine Bindung eingegangen auf höhere Ebene, nämlich er ist bei seinem Herrn geblieben, was ihm da gut ging, und konnte diesen Stand nie mehr verlassen. Also war für immer an diesen Herrn gebunden. Das ist das Bild, wenn wir das jetzt rückwärts denken, muss man ja manchmal machen, wieder hinein in den Galaterbrief, was uns Paulus hier schildert. Er sagt, wir haben diese hässliche Freiheit, diese hässliche menschliche Freiheit, diese scheinbare Freiheit verlassen und sind jetzt in einer göttlichen Freiheit, die aber Sklaverei ist, nämlich eine Bindung auf höherer Ebene, wo es uns viel, viel besser geht. Da leben wir jetzt. Und das habt ihr begriffen. Und dann sagt er nochmal zu den Galatern, ich verstehe nicht, wie ihr euch bezaubern lassen könnt von irgendwelchen Leuten, die euch was anderes vorgaukeln. Ihr habt doch die Freiheit in Christus erlebt. Und jetzt wollt ihr wieder zurück in eure menschliche scheinbare Freiheit, nämlich unter Gesetz, das kann nicht sein. Und dagegen kämpft er, das ist sein Anliegen. Und da kann er ganz energisch argumentieren, der Paulus, mit ganz gewaltigen Worten. Wir werden das nachher noch sehen, wenn er davon spricht, du fällst aus der Gnade. Überleg dir das. Du fällst aus der Gnade. Es geht nicht um die Sklaven vor 2000 Jahren. Es geht um uns heute, hier und jetzt. Deswegen sagt er im Vers 2, dann Galater 5, Vers 2, siehe ich, Paulus, ich sage euch, dass wenn ihr beschnitten würdet, oder wenn ihr euch unter ein Religionsgesetz begebt, oder wenn ihr euch von Menschen abhängig macht, wenn es um geistliche Dinge geht, kannst du noch alles Mögliche anführen. Es betrifft uns. Also wenn ihr beschnitten würdet, wenn ihr euch unter ein Religionsgesetz begeben würdet, würde euch Christus nicht nützen. Das ist eine ganz gewaltige Aussage. Und hier dürfen wir uns an die eigene Nase fassen und überlegen, gibt es vielleicht auch bei uns noch Bereiche in unserem Leben, wo wir uns durch falsche, unbiblische, religiöse Gesetze versklaven lassen von Menschen, einer Kirche, einer Gemeinschaft oder was immer das sein mag. In Korinthaus und bei den Galatern falsche Apostel. Es gab dort Leute, die und falsche Lehrer, die gesagt haben, wenn ihr gerettet werden wollt, müsst ihr euch beschneiden lassen. Wenn ihr gerettet werden wollt, müsst ihr Werke tun. Wirst du das heute nicht auch? Wenn du gerettet werden willst, musst du was tun. Das ist Religion. Und wenn du das hörst, dann steh auf und geh raus. Das ist unbiblisch. Das ist gegen das Wort Gottes, das ist gegen die Freiheit in Christus. Wenn du das glaubst, dann wird dir Christus nichts nützen, sagt Paulus. Galater 2, Vers 21, fügt er hinzu, ich lehne die Gnade Gottes nicht ab, denn wenn Gerechtigkeit durch Gesetz käme, wäre Christus demnach umsonst gestorben. Also, wie ist es mit der Gnade? Wenn die Gerechtigkeit und die Gnade Gottes nur durch das Gesetz wirken würde, hätte Jesus nicht sterben brauchen. Wenn wir also glauben, dass Religionsgesetze uns frei machen und zu Gott bringen, hätte Jesus nicht sterben brauchen. Dann könnte ich heute noch Zeuge Jehovas sein, weil dann käme ich ins Paradies. Und hätte das zwar nicht sicher, dann müsste ich mich immer anstrengen jeden Tag, wenn ich das schaffe, und hätte Angst vor Armageddon, weil dann könnte ich auch vernichtet werden. Dann habe ich nochmal Angst, wenn ich das geschafft habe, im Paradies bin und sitze dann nochmal im Weinstock, im Feigenbaum und denke, hoffentlich mache ich heute nichts falsch und gucke dann so nach oben, wie ich das früher in meiner Jugend gemacht habe. Ich habe gedacht, hoffentlich hat er mich eben nicht gesehen. Hoffentlich passiert mir jetzt nichts unter meinem Weinstock in Feigenbaum. Es könnte ein Blitz aus dem Himmel kommen und ich bin für immer vernichtet. Verstehst du? Das ist Freiheit einer Religion. Das ist Knechtschaft in höchster Form. Das dürfen wir ablehnen. Das haben wir in Christus nicht mehr nötig. Wir sind frei in Christus von Religionsgesetzen. Lasst euch nicht unterdrücken, auch nicht von Wolfgang Reinhardt. Ich sage das ganz bewusst. Auch hier in unserer Gemeinschaft gibt es keinen Religionszwang. Ob du sonntags morgens hierher kommst oder nicht, das musst du ganz alleine entscheiden. Es wird niemand dich auffordern oder fragen, warum warst du letzte Woche nicht hier? Ich hasse das. Das musst du selber wissen, ob du hierher kommst oder nicht. Und ich sage es nochmal ganz deutlich, wir laufen auch keinem hinterher und halten ihn fest. Wir kümmern uns um unsere Geschwister, das ist was anderes. Aber wir werden niemanden anbinden an uns. Hier herrscht die Freiheit in Christus. Und wer diese Freiheit liebt, der darf hierher kommen. Und wer diese Freiheit nicht gefällt, der soll sich knechten lassen in irgendeiner Religion. Das ist seine alleinige Entscheidung oder die, die ihm der Herr schenken mag. Gut, also weiter in unserem Text, Galater 5, Vers 2. Er sagt nochmal was im Kapitel 5, Vers 4, das werden wir ja noch besprechen nachher. Er sagt, ihr wurdet unwirksam gemacht, weg von Christus, wenn ihr im Gesetz gerechtfertigt sein wollt. Ja, viel aus der Gnade. Also, wenn ich jetzt Religionsgesetze als wichtiger achte, falle ich aus der Gnade. Kannst du dir das vorstellen? Das ist eine Konsequenz, die ist fast unvorstellbar, wie Paulus hier aufmacht. Wenn ich mich unter Religionsgesetze begebe und zum Beispiel, wie heißt es in den Kirchen, Sakramente als rettungsnotwendig betrachte, falle ich aus der Gnade. Das ist die Konsequenz. Das muss man mal ganz deutlich sagen. Auch der Taufmissbrauch gehört für mich dahin. Wir sind hier Leute, die nichts gegen die Taufe haben. Wir taufen auch, wenn jemand getauft werden will, überhaupt kein Problem. Wir sind dagegen, dass man diese Taufe missbraucht und damit an Menschen bindet. Wir sind dagegen, dass der Taufmissbrauch dazu benutzt wird, Menschen zu versklaven in menschliche Religionssysteme hinein. Wenn du in irgendeiner Religionsgemeinschaft gehen willst, musst du dich dort taufen lassen, damit du zu denen gehörst. Und wenn du woanders hingehst, musst du dich da nochmal taufen lassen, damit du dann zu denen gehörst. Wenn das so gemacht wird, ist das falsch. Sondern wenn wir uns taufen lassen, dann ist es ein Zeugnis für die sichtbare und unsichtbare Welt. Weiter nichts. Es hat keine Heilsnotwendigkeit. Ich muss das mal ganz deutlich sagen. In Arosa sind dieses Jahr wieder 3 Leute getauft worden. Prima. Wer das will, kein Problem. Aber lehre nicht, du musst dich taufen lassen, damit du gerettet wirst. Das ist falsch. Selbst die Brüder in unseren Kreisen, die noch sehr für die Taufe sind, werden das niemals lehren. Du musst das machen lassen. Verstehst du? Selbst biblische Dinge können durch Missbrauch gesetzt werden und damit kannst du aus der Gnade fallen. Ich möchte mal eine längere Passage aus der Apostelgeschichte lesen, die uns das Problem noch etwas verdeutlicht, dass es heißt, gläubig zu sein und in einer Bindung zu stehen und damit die Gnade sozusagen zu gefährden, dass sie in meinem Leben wirkt. Apostelgeschichte 15, ab Vers 1 bis 11 haben wir einen Bericht, ich lese nach einer konkordanten Bibelübersetzung, damit ihr euch nicht wundert bei dem einen oder anderen Ausdruck. Apostelgeschichte 15, ab Vers 1 heißt es, als man sich dagegen auflehnte und zwischen denen aus Judäa und Paulus und Barnabas eine ziemlich lange Auseinandersetzung entstand, ordnete man an, dass Paulus und Barnabas samt einigen anderen aus ihrer Mitte wegen dieser Frage zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem hinaufziehen sollten. Es ging um das Konzil später, ihr wisst, worum es geht. Von der herausgerufenen Gemeinde wurde ihnen nun das Geleit gegeben. Sie kamen dann durch Phönizien wie auch Samaria, wo sie ausführlich von der Umkehr derer aus den Nationen berichteten und allen Brüdern damit große Freude bereiteten. Als sie in Jerusalem ankamen, es wird spannend, wurden sie von der herausgerufenen Gemeinde, den Aposteln und Ältesten empfangen und verkündigten alles, was Gott durch sie getan hatte, nämlich bei den Unbeschnittenen. Und jetzt passiert etwas. In der Versammlung, in der herausgerufenen, nicht in der Synagoge, bei den Ältesten der Christenversammlungen, das heißt, es hätte hier in Büdingen passieren können, heute Morgen, jetzt gerade, weil wir hier so zusammen sind, da standen einige von der Sekte der Pharisäer auf. Es steht noch dabei, die gläubig geworden waren. Aha. Sekte der Pharisäer waren gläubig geworden und sagten, man muss sie beschneiden und anweisen, auf das Gesetz des Mose zu halten. Ha. Ich hätte Paulus sehen wollen, als der Spruch gefallen ist, wie der geguckt hat. Darauf versammeln sich die Apostel und Ältesten, um sich in diesem Fall Einblick zu verschaffen. Und als es zu einer längeren Auseinandersetzung kam, stand Petrus auf. Achtung, Petrus stand auf und sagte zu ihnen, Männer, Brüder, ihr wisst Bescheid, dass Gott mich schon in den Anfangstagen, ich könnte jetzt sagen vor Paulus, in den Anfangstagen unter euch erwählt hat, damit die Nationen durch meinen Mund das Wort des Evangeliums hören sollten und so zum Glauben kämen. Also Petrus hat angefangen. Gott, der Herzenskenner, bezeugte sich an ihnen, den Unbeschnittenen, indem er ihnen, so wie auch uns, den Geist, den Heiligen gab. Er machte zwischen uns und ihnen keinen Unterschied und reinigte ihre Herzen durch den Glauben. Was versucht ihr denn nun Gott, indem er auf den Hals der Jünger ein Joch legt, das weder unsere Väter noch wir zu tragen vermochten? Das ist eine gute Erkenntnis, die Petrus hatte. Nein, durch die Gnade, Achtung, durch die Gnade des Herrn Jesus glauben wir, die Beschnittenen, die den Unbeschnittenen gepredigt haben, glauben wir, in derselben Weise gerettet zu werden, wie auch jene Unbeschnittenen. Durch die Gnade, kannst du dann einen Artikel betonen. Ergebnis, da schwieg die gesamte Menge und sie hörten Barnabas und Paulus alles schildern, was Gott durch sie an Zeichen und Wundern unter den Nationen getan hatte. Warum der Bericht so brisant ist und auch für unsere Zeit so entscheidend und wichtig, ist die Passage mittendrin. Da waren Gläubige, die gehörten noch zur Sekte der Pharisäer. Da war einer gläubig und gehörte einer Religionsorganisation an, die Menschen versklavt. Er war gläubig geworden, hatte noch Bindungen in seiner alten Religionsgemeinschaft und hat jetzt gefordert, dass die, die gläubig geworden sind, gefälligst das zu machen haben, was er früher tun musste und vielleicht noch tat. Verstehst du das? Wenn ich so einer wäre, müsste ich euch jetzt unter die Religionsgesetze der Zeugen Jehovas zwingen. Ich müsste jetzt sagen, du darfst nicht zur Wahl gehen. Du darfst nicht zum Militär gehen. Du darfst, wenn du Dachdecker bist, kein Kirchendach decken. Du darfst keine Blutwurst essen. Ich kann mal weitermachen. Also gibt es einen Talmud der Zeugen Jehovas, wo das alles drinsteht. Ich kann nur für die reden, weil ich komme von da. Ihr kommt aus anderen Religionen und Gesetzen und kennt euch dort aus. Verstehst du? Das wäre doch undenkbar, wenn hier einer aufsteht und uns seine alten Religionsgesetze aufzwingen will. Das ist undenkbar. Also was lernen wir daran? Denk nochmal an den Abraham am Anfang. Geh für dich. Wenn wir berufen sind, sind wir aufgrund der Freiheit berufen. Wenn wir also nicht frei wären und noch unter einem Religionsgesetz, wäre damit auch die Berufung nicht gegeben. Verstehst du die Konsequenz? Wir sind aus der Gnade gefallen und so weiter. Also, wenn der Glaubende nicht aus seinen religiösen Bindungen herausgeht, wird er zu falschen Schlüssen kommen, wenn es um die Auslegung des Wortes geht. Das lerne ich aus dem Bericht in der Apostelgeschichte in Verbindung mit dem, was Paulus hier uns im Galaterbrief sagen will. Also nochmal, ich sage euch, Paulus, wenn ihr euch unter Religionsgesetze begebt, wird Christus euch nichts nützen. Das steht hier, Galater 5, Vers 2. Auch wenn es da um die Beschneidung geht. Wir müssen das auf uns heute anwenden können. Und deswegen fährt er fort, Vers 3. Ich bezeuge aber nochmals jedem beschnittenen Menschen, dass er Schuldner ist, das ganze Gesetz zu tun. Jedem Beschnittenen heißt, jeder, der die Beschneidung als rettungsnotwendig betrachtet. Denn es gab ja beschnittene Gläubige, die gewusst haben, dass ihnen das nichts nutzt. Wir dürfen also jetzt nicht sagen, alle, die beschnitten sind, müssen das mosaische Gesetz halten. Das hat Paulus hier nicht gemeint. Also, jeder, der die Beschneidung als rettungsnotwendig betrachtet, jeder, der Religionsgesetze als rettungsnotwendig betrachtet, muss all diese Religionsgesetze halten. Auch wenn es hier im nahen Zusammenhang das Gesetz von Sinai geht, von dem ja gesagt wird, in Galater 3, Vers 10 zum Beispiel, denn so viele wie aus Werken des Gesetzes sind, sind unter Fluch, denn geschrieben worden ist, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was in dem Büchlein des Gesetzes geschrieben worden ist, um es zu tun. Verstehst du? Ich kann also nicht sagen, ja, von dem Gesetz gefällt mir ein klein wenig, wegen mir die Beschneidung, oder bei irgendeinem anderen Religionsgesetz gefällt mir, etwas gefällt mir, alles andere interessiert mich nicht. Nein, die Bibel sagt ganz deutlich, wenn ich einen Teil eines Religionsgesetzes halten will, bin ich verpflichtet, das ganze Religionsgesetz zu halten. Der Jakobus sagt es genauso. Er dreht das nur um. Er bringt das Argument umgedreht, mit dem gleichen Sinn. Hör mal zu, Jakobus 2, Vers 10. Er sagt, denn wer das ganze Gesetz bewahrt, aber in einem strauchelt, ist aller schuldig geworden. Verstehst du? Wir haben also hier den gleichen Sachverhalt, nur in umgedrehter Argumentation. Also ein Gesetz ist immer komplett. Ich kann mir da keine Teile aussuchen, sondern muss das ganze Gesetz halten. Ein neuzeitlicher Bibelkommentar, die sogenannte EC-Edition, sagt dazu Folgendes: Wenn die Galater die Beschneidung als heilsnotwendig annehmen, dann betreten sie damit den alten Weg des Gesetzes, auf dem, Achtung, eine Forderung die andere nach sich zieht. Da kann man nicht einfach abbrechen, sondern muss den ganzen Weg zu Ende gehen. Damit ist aber die Freiheit, das Vertrauen den Glaubens verloren. Heißt doch nichts anderes, auch das, was Paulus hier uns gesagt hat, dass Teile eines Religionsgesetzes uns nichts nutzen. Wir müssen das ganze Gesetz halten. Wenn du irgendwo dich unter ein solches Gesetz begehst, wird eine Forderung nach der anderen kommen. Du wirst immer mehr gebunden und irgendwann bist du Sklave dieses Gesetzes. Und jetzt lernen wir hier bei Paulus, ich komme zu Galater 5, Vers 4, eine ganz folgenschwere Feststellung, die er hier trifft. Und wir sollen die nicht so auf die Seite legen, sondern nicht meinen, dass das uns vielleicht nicht betreffen könnte, weil er hier eben zu Galatern spricht, die noch mit dem mosaischen Gesetz in Kontakt gekommen sind, durch eben die Glaubenden des 8. Jahrhunderts, die aus dem Gesetz kamen. Nein, er sagt hier, ihr wurdet unwirksam gemacht. Ihr wurdet unwirksam gemacht. Weg von Christus, die ihr im Gesetz gerechtfertigt sein wollt. Ihr fielt aus der Gnade. Also jetzt kannst du bei Gesetz wieder Religionsgesetz verstehen. Du könntest wieder sagen, ihr wurdet unwirksam gemacht, weg von Christus, die ihr irgendeinem Religionsgesetz gerechtfertigt sein wollt. Ihr fielt aus der Gnade. Das ist die Konsequenz. Und das ist das Gefährliche an Religionsgesetzen. Was heißt denn unwirksam gemacht? Das Wort hat den Inhalt von oben her in jeder Beziehung unwirksam gemacht. Das heißt, die Gnade ist für uns außer Kraft gesetzt im Grunde. Es bleibt nur noch das Gericht übrig, damit wir lernen, dass das, was wir gemacht haben, verkehrt war. Also wir sind unwirksam gemacht, weg von der Gnade, wenn wir im Gesetz gerechtfertigt werden wollen. Rechtfertigung, ein ganz großes Thema beim Paulus. Das Wort kommt 39 Mal im Neuen Testament vor, 24 Mal gebraucht des Paulus. Das war ihm ganz, ganz wichtig. Und jetzt, ich werde ja nicht müde, immer wieder denselben Vers zu zitieren. Ich werde heute nochmal lesen und jetzt ist er mir auch wichtig an dieser Stelle, Galater 2, Vers 16. Das ist ein klassischer Vers, der die Konsequenz deutlich macht und die das schon öfter gehört haben, sich sicher auch in ihrer Bibel schon was notiert an der Stelle. Galater 2, Vers 16, da heißt es, wir nehmen aber wahr oder wir wissen, dass ein Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt ist, wenn nicht durch Treue Christi Jesu. Oh, vielen Dank. Wieder nichts über aufmerksame Brüder. Ne? Das kriege ich ein Glas Wasser für die Leute, die Kassette hören. Ich hätte vorher dran denken können. Vielen Dank. Also nochmal, wir nehmen wahr, dass ein Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt ist, wenn nicht durch Treue Christi Jesu. In den meisten Bibeln steht hier, sondern nur durch Glauben an Jesus. Das ist falsch. Auch wir glauben an Jesus, ja klar, weil wir durch seine Treue ja frei geworden sind oder gerechtfertigt sind. Also wir glauben an Jesus, dass wir aus Treue Christi gerechtfertigt werden und nicht aus Werken des Gesetzes, da aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt werden wird. Nochmal, Werke des Gesetzes, auch Religionsgesetze, helfen uns nicht, gerechtfertigt zu werden. Die Rechtfertigung kommt alleine aus der Treue des Christus. Und weil das so ist, deswegen können wir an Jesus glauben. Also ganz wichtig, die Reihenfolge zu beachten. Erst war er treu und in seiner Treue hat er uns gerechtfertigt. Und jetzt sind wir treu, nämlich wir glauben an das, was er gemacht hat. So ist die richtige Reihenfolge. Wer also als Gesetz gerechtfertigt werden will, sagt Paulus, stellt sich wieder unter den Fluch, von dem Christus uns doch befreit hat. Und jetzt möchte ich die Verse mal im Zusammenhang lesen. Wir haben ja schon Galater 3, Vers 10 gehört und auch Vers 13. Auch dazwischen steht auch noch was Wichtiges. Wenn wir das zusammen mal lesen, wirst du gleich merken, worauf es ankommt. Galater 3, Vers 10 bis 13. Denn so viele wie aus Werken des Gesetzes sind, sind unter Fluch, denn geschrieben worden ist, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was in dem Büchlein des Gesetzes geschrieben worden ist, um es zu tun. Dass aber im Gesetz niemand bei Gott gerechtfertigt wird, ist eindeutig, sagt Paulus, da der Gerechte aus Glauben oder Treue leben wird. Und hier musst du wieder fragen, welche Treue, welcher Glaube? Wird Habakuk zitiert, 2 Vers 4. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern der, der diese geschriebenen Dinge getan hat, wird in ihnen leben. Christus hat uns herausgekauft aus dem Fluch des Gesetzes, indem er zum Fluch für uns wurde. Denn geschrieben worden ist, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Verstehen wir? Das Gesetz, oder durch das Gesetz, wird niemand vor Gott oder bei Gott gerechtfertigt, durch kein Religionsgesetz, sondern Rechtfertigung ist alleine auf der Grundlage und der Treue des Christus geschehen. Das ist ein Geschenk. Wir haben ja schon über Rechtfertigung auch ausführlich gesprochen. Wer das nicht so sehen kann, oder wer zurück will unter Religionsgesetze, wer zurück will unter Gesetz, wird aus dieser Gnade fallen, sagt Paulus. Das ist die Konsequenz, die folgenschwere Konsequenz. Und jetzt überlegt man, wer oder was ist denn die Gnade? Die Gnade ist der Christ in Person. Die Gnade, Titus 2, Vers 11. Denn auferschienen ist die Gnade des Gottes, Rettung bringen allen Menschen. Und sie erzieht uns. Oder Johannes 1, Vers 17. Das Gesetz kam durch Mose, wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Das Wort, was dort steht, wird auch für Gebären gebraucht. Römer 5, 21. Wir sollen erkennen, dass so wie die Verfehlung in den Tod regiert, also auch die Gnade regiert durch Gerechtigkeit hinein in ihr ewiges Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Also, Gerechtigkeit geschenkt, seine Treue wird zuerst da. Ich darf das glauben, deswegen glaube ich an Jesus. Aber was stelle ich fest? Meine Werke, mein Handeln kann an diesem Heilsplan Gottes weder was ändern noch was fördern. Oder was zunichte machen. Ich bin völlig machtlos diesem Heilsplan Gottes gegenüber. Wenn ich trotzdem glaube, dass meine Werke für seine Treue entscheidend sind, dann falle ich aus dieser Gnade, sagt Paulus. Das möge uns nicht geschehen. Galater 5, Vers 5. Nun lenkt Paulus unsere Aufmerksamkeit wieder auf das eigentliche Ziel hier in diesem Text. Er sagt, denn wir sind im Geist. Jetzt musst du auf die Ims und Ins achten, das will ich jetzt nochmal ganz deutlich machen. Wir sind im Geist, aus Treue, erwartungsvoll auf die Erwartungen der Gerechtigkeit ausgerichtet. Ja, wie funktioniert das? Im Geist. Gott hat uns den Geist als Angeld, sozusagen als Anzahlung gegeben. 2. Korinther 5, Vers 5. Der aber, der uns hinein eben dieses von oben her wirkt, ist Gott, der uns das Angeld des Geistes gab. Also wir sind erwartungsvoll auf die Gerechtigkeit ausgerichtet, sagt Galater 5, Vers 5. Warum das ist, erkläre ich gleich noch. Und während dieser Wartezeit, sagt uns das Wort, haben wir eine Anzahlung bekommen. Wenn du heute im Geschäft was kaufen willst und hast nicht genug Geld mit, möchtest du unbedingt das haben, was machst du? gibt es eine Anzahlung, damit er dir das reserviert. Gibst also dein Geld hin, obwohl du die Ware noch gar nicht hast. Und was macht Gott? Wir haben diese Erwartung noch nicht erreicht in ihrer Vollendung. Wir warten noch darauf. Und während dieser Wartezeit bekommen wir ein Angeld, eine Anzahlung, die gleichzeitig Garantie ist, dass wir das Ziel erreichen. So großzügig ist Gott. Es gibt noch einen Vers, Epheser 1, Vers 4 vom Angeld. Da muss man mal ganz genau hinhören. Er sagt, der Geist, sprich vom Geist, der ein Angeld unseres Losteils oder Erbes ist, bis zur Freilösung, und jetzt sagen die meisten Bibeln, des Besitzes oder Eigentums, die Konkordanz sagt, des Zugeeigneten zum Lobpreis deiner Herrlichkeit. Da steht was im Grundtext ein Wort, das heißt, wir haben dieses Angeld bis zur Freilösung aus all dem, was um uns herum getan ist. Das griechische Grundtextwort heißt eigentlich, um uns herum getan, steht da wörtlich. Um uns herum getan. Für die griechisch lernenden Geschwister Peripoesis zum Nachgucken. Also um uns herum getan. Was ist denn das am engsten um uns herum getane? Das ist mein Leib zum Beispiel. Mein Fleischesleib. Das ist ja nicht meine Person. Meine Person ist in Seele und Geist manifestiert. Also das am engsten um mich herum getane ist mein Leib. Dann kommt meine Familie, meine Umgebung, meine Wohnung, die Gesellschaftsordnung, die ganze Welt, wenn du so willst. Also alles, was um uns herum getan ist, davon werden wir freigelöst. Bis dahin, bis das geschieht, haben wir das Angeld des Geistes als Anzahlung dafür, dass das Gott auch macht. So, und wenn wir das wissen, verstehen wir, dass Paulus sagt, wir sind im Geist, dieser Geist des Anzahlung, er ist auch in uns, im Geist sozusagen, haben wir die Erwartung auf diese Gerechtigkeit. Und jetzt heißt es weiter, dass es auch wirklich Realität ist, und denk an die Ins wieder, 2. Korinther 1, 22, er hat uns auch versiegelt, er hat uns das Angeld des Geistes gegeben, wo? In unseren Herzen. Und da in der Bibel steht, in unser Reherzen. Das heißt, die Bibelübersetzer machen immer aus dem dritten Fall im Grundtext einen vierten Fall in unserer Sprache. Was ist die Konsequenz? Die Konsequenz ist, der vierte Fall drückt die Richtung aus. Der dritte Fall drückt den Ort aus. Also, wenn ich wissen will, wo der Geist ist, muss ich das richtig lesen. Denn das heißt hier, das Angeld des Geistes ist in unseren Herzen gegeben. Veranschaulichung. Ja, was ist Besuch? Sonntag haben wir noch zum Kaffee trinken. Und dann kommt der Besuch, fährt mit dem Auto auf den Hof. Weißt du, wo ich wohne, da geht das gut. Mach ich das Fenster auf. Und unten die Besucher steigen aus dem Auto aus, nehmen die Trotte, werfen die hoch bei mir durchs Fenster, ja, werfen die Trotte ins Fenster rein, zum Kaffee trinken und fahren wieder fort. So, das ist das, was in unserer Bibel steht. Ja. Gott hat den Geist und die Liebe in unsere Herzen gekippt und ist wieder verschwunden. Wenn ich das aber wirklich lese, dann lese ich hier, er ist in mein Herz gekommen. Der Geist, der Gott, der Christus, er hat im Herzen der Geist die Liebe ausgegossen. Römer 5, Vers 5, ganz wichtig. Er hat die Liebe in unseren Herzen ausgegossen. Wie oft habe ich das schon gesagt? Und jetzt guck in deine Bibel, ob du das auch da hingeschrieben hast, dass du das beim nächsten Mal lesen weißt. Also er ist in unseren Herzen. Das in ist ganz wichtig. Und jetzt wissen wir auch, dass Paulus sagen kann, das ist ja auch der dritte Fall. Wir sind im Geist aus Treue, erwartungsvoll auf die Erwartung der Gerechtigkeit ausgerichtet. Verstehst du das jetzt? Warum du im Geist warten kannst? Er ist angehend, er ist in uns drin. Und nicht nur er, sondern Gott und Christus auch noch. Denk an die Matroschka, ich habe es hier schon demonstriert mit den russischen Puppen. Also, nehmen wir wahr, sagt Paulus zu den Korinthern, 1. Korinther 3, Vers 16, dass ihr der Tempel Gottes seid. Jedes einzelne Glied der Korintherversammlung ist ein Tempel Gottes und der Geist Gottes wohnt in euch, sagt er. Kennst du die Korinther? Das waren keine Musterknaben. Die Korinther waren eine ganz schwierige Versammlung. Und das dreimal sagt er zu ihnen. Nehmt ihr nicht wahr, dass ihr Tempel des Heiligen Geistes seid? 1. Korinther 6,19. 2. Korinther 6,16. Wir sind Tempel des lebenden Gottes. Und jetzt macht er noch was in 2. Korinther 6,16. Zitiert das im Alten Testament, wie der Reinhold. Zitiert das im Alten Testament, 2. Mose 29 und sagt, ihr seid der Tempel Gottes, wie Gott gesagt hat damals zu den Israeliten, ich will ihr Gott sein und will in ihnen innewohnen, sagt der Abraham. Das ist ein anderes Thema, musst du mal drüber nachdenken, warum Paulus gerade dieses Wort benutzt, um den Korinthern, die ja Nationenleute waren, klar zu machen, dass sie Tempel des lebenden Gottes sind. So, also jetzt verstehen wir, was das heißt im Geist. Und jetzt sagt er noch, aus Treue. Aus Treue. Was ist denn das für eine Treue? Wer aufmerksam zugehört hat und schon öfter das Wort gehört hat, auch wenn wir das hier auslegen, weiß, das ist seine Treue. Also wir sind im Geist aus seiner Treue erwartungsvoll auf die Gerechtigkeit ausgerichtet, heißt es hier. Denn es ist seine Treue, nicht meine Werke. Nochmal die Frage, was für ein Werk kannst du tun, damit Christus treu war und auf Golgatha für alle bezahlt hat? Ja. Und wer was anderes erzählt, er lügt und er ist aus der Gnade gefallen. Gerechtfertigt wurden aus Glauben. Aus Glauben. Aus was für ein Glauben? Da steht das Wort für Treue, Pistos. Aus Glauben, aus Treue sind wir gerechtfertigt. Weil ich so gut bin, ne? Hat Gott den Wolfgang gesehen und gesagt, das ist ein ordentlicher Kerl, den nehme ich jetzt, weil das so toll ist. Ne? Nein, aus Treue, aus seiner Treue, weil er treu war, deswegen sind wir gerechtfertigt. Das ist seine Treue. So, und jetzt zu der Erwartung. Ihr wartet ja sicher schon drauf. Denn wir sind doch gerechtfertigt. Wir sind schon Gerechte. 1. Korinther 1,30. In Christus sind wir Gerechte. Und jetzt sollen wir auf die Gerechtigkeit warten. Wir sind erwartungsvoll auf die Erwartung der Gerechtigkeit ausgerichtet, steht in Galater 5, Vers 5. Wie funktioniert denn das, wenn ich doch schon gerecht bin? Erstens, es ist seine Treue. Es ist seine Gerechtigkeit. Er muss vollendet werden. Wir sind Mittel dazu und gesegnet in diesem Glaubenslauf. Was ist denn das Ziel Gottes, wenn es um diese Gerechtigkeit geht? Wenn er zu unserer Gerechtigkeit gemacht ist, wenn es seine Treue ist, dann ist er doch auch Ziel dieser Dinge. Das heißt doch, das Ziel der Gerechtigkeit, Treue und Gnade ist der Christus in Vollendung. Und wir haben hier in diesen Versen ja, auch die Erklärung eigentlich im Zusammenhang. Paulus spricht hier von zwei Ständen, nämlich dem von weg in Christus und von dem in Christus. Und die Erwartung nach dem Wort, wenn wir mal die Offenbarung mit berücksichtigen, Offenbarung 10, Vers 7 und 11, Vers 15, da wird gesagt, dass das Geheimnis Gottes vollendet ist, während die siebte Posaune bläst. Was ist das Geheimnis Gottes? Geheimnis Gottes ist der vollendete Christus, als Lämmlein bezeichnet in der Offenbarung. Immer wenn Lämmlein steht, ist das der vollendete Christus. In der ganzen Offenbarung steht immer Lämmlein, steht nie Lamm. Das ist eine Irreführung. Lamm steht beim Johannes, aber im Brief, aber nicht in der Offenbarung. In der Offenbarung steht Lämmlein. Also das Lämmlein ist der vollendete Christus. Siebte Posaune liegt noch in der Zukunft. Darauf schauen wir. Was hat Paulus gesagt? Wir sind im Geist aus Treue, nämlich seiner Treue, erwartungsvoll auf die Erwartung der Gerechtigkeit ausgerichtet. Man könnte hier sagen Gesamtgerechtigkeit, nämlich der Vollendung des Christusleibes. Das ist das Ziel. Darauf warten wir. Und bis dahin haben wir das Angehen des Geistes in dieser Zeit zu überstehen. Das Heilshandeln Gottes, was uns hier beschrieben wird, kannst du das mit irgendeinem Werk beeinflussen, wegmachen, besser machen, egal was du willst. Wer das meint, hat das Wort überhaupt nicht verstanden. Ich komme zum letzten Vers, Vers 6. Denn in Christus Jesus ist weder Beschneidung zu etwas stark oder nütze, noch Unbeschnittenheit, sondern durch Liebe innen wirkende Treue. Wirst schon wieder das Innen. Ne? Wirst schon wieder das Innen. Also, Beschneidung, Unbeschnittenheit spielt überhaupt keine Rolle. Innerhalb der Heilsordnung Gottes, muss ich ganz betonen, innerhalb der Heilsordnung Gottes spielt Herkunft keine Rolle. Innerhalb der Heilsordnung Gottes ist es egal, ob du Hellene, Jude, beschnitten, unbeschnitten, Barbar, Kühne, Sklave, frei oder sonst was bist. Das spielt nach Kolosser 3, Vers 11 keine Rolle. Innerhalb der Heilsordnung wohlgemerkt. Es ist schon ein Unterschied, ob ich in der Heilsordnung an der ersten oder an der letzten Stelle stehe. Aber innerhalb der Heilsordnung gibt es diese Unterschiede nicht. Denn in Christus ist weder Beschneidung zu etwas Nütze, noch ist Unbestimmtheit wichtig, sondern es ist eine neue Schöpfung, sagt Paulus Galater 6, Vers 15. Diese neue Schöpfung, hast du die gemacht, weil du so anständig gewandelt bist, oder ist es ein Gotteswirken? Diese neue Schöpfung, ist das ein Menschenwerk oder hat es Gott gemacht? Die Antwort ergibt sich ja logischerweise, es ist ein Gotteswerk. Also mein Handeln kann diese neue Schöpfung weder bewirken noch wegmachen. Also lernen wir hier, dass nur eines gilt, das ist der letzte Gedanke. Die innenwirkende Treue. Innenwirkende Treue. Wie wirkt die Treue innen, sagt er hier? Durch Liebe. Das haben wir gelernt, die Liebe ist in uns, Römer 5, Vers 5, der Geist ist in uns. Hier die innenwirkende Treue wirkt durch die Liebe, die Treue ist der Christus. Also wir sind so voll mit Gott, Liebe, Treue. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das ist unfassbar, was Gott hier gemacht hat. Und jetzt kommen Menschen und sagen, das genügt nicht, du musst dazu noch was tun. Da kann ich nur traurig den Kopf schütteln. Falls das hier unter euch einer denken würde, müsste ich sagen, wie Paulus, ihr Galater, wer hat euch bezaubert? Also es geht nicht um uns, es geht um deine Treue. Er wirkt in unserem Innern. Ich bin in ihnen, du in mir. Hat er schon gebetet, Johannes 17, 23. Kolosserbrief 1, 27. Was ist Christus? Die Erwartung der Herrlichkeit. Christus in uns, die Erwartung der Herrlichkeit. Und jetzt haben wir diesen Treuen, und das muss ich noch ganz kurz ausführen, ganz bestimmt definiert in Offenbarung 3, Vers 14. Ein ganz wichtiger Vers. Offenbarung 3, Vers 14 heißt es, dies aber sagt der Amen, der treue Zeuge, der treue und der wahrhaftige. So, das klingt gar nicht schlecht, aber wenn du es genau liest, genau hinguckst, sind hier drei Dinge genannt, die so gewaltig sind, mit Artikel. Dies sagt der Amen, das ist Hebräisch Amen. Was heißt Hebräisch Amen? Amen heißt wahrhaftig und treu im Hebräischen, beides. Der Amen ist der Wahrhaftige und der Treue. Dies sagt der Amen, Jesus. Dies sagt der Treue, steht dann noch, steht es griechisch, der Pistos, der Treue. Und weil es in Griechisch zwei Worte gibt für treu und wahrhaftig, muss er das ja auch doppelt schreiben. Dann schreibt er, dies sagt der Treue und der Wahrhaftige, der Aletes. Also wir haben hier den Hebräischen treuen und wahrhaftigen und im Griechischen den treuen und wahrhaftigen. Diese drei Worte bringen in beiden Sprachen immer das Gleiche. Er ist der Treue. Deswegen kann Johannes schreiben, 1. Johannes 4, Vers 16, ein ganz wichtiger Vers. Das ist so, weil Gott Liebe in uns hat, steht dort. Ganz wörtlich, die Liebe, welche hat der Gott in uns. Da steht auch wieder, Gott hat Liebe zu uns. Das ist der, der die Torte durchs Fenster wirft. In meiner Liebe ist er in mir drin. Es heißt, Gott hat Liebe in uns. Ich fasse es zusammen. Was lernen wir aus diesen Versen, also 5, 1 bis 6? Wir lernen hier, dass wir uns nicht wieder die Freiheit durch Religionsgesetze nehmen lassen, sondern Egal wie fromm sie scheinen mögen, sie haben keine Wirkung. Wer durch eigene Werke gerecht werden will, fällt aus der Gnade. Lassen wir uns den, oder lassen wir den treuen Christus, in uns, im Inneren, innen wirken, ich kann es nicht oft genug sagen, gemäß dem Reichtum seiner Gnade und Treue. Seiner Gnade und seiner Treue. Und dazu schenke der Herr Segen. Amen. Amen.